Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich leitest, dass du redest zu uns, dass du dein Wort offenbar machst, dass du es in unsere Herzen hineintransportierst. Ich will dich dafür ehren, Jesus, dass dein Wort richtig ist und wahr und ewigen Bestand hat. Ich danke dir, dass du da bist und dass du uns lieb hast. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dein Wort auszuteilen. Amen. Die Bibel spricht davon, doch an vielen Stellen, dass es Geheimnisse gibt. Und wenn wir Jesus nachfolgen, hat es sehr viel damit zu tun, dass er sich selber uns offenbart und uns auch Offenbarung gibt über seine Geheimnisse. Und das ist, glaube ich, für uns von elementarer Bedeutung. Es gibt diesen Vers, Matthäus 16, Vers 18, wo Jesus zu Petrus sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Das ist die Zusage aus dem Wort, dass Jesus die Gemeinde baut. Er hat es versprochen und er tut es und wird es tun. Und um darüber Offenbarung zu bekommen, wie er das tut, brauchen wir Offenbarung über ihn selbst und über seine Wege. Da werden wir dann noch einige Schriftstellen dazu hören, zu dem Thema Geheimnisse Gottes und dass er sie offenbart. Und ich möchte zuvor uns ein paar Schriftstellen zeigen, welchen Weg der Herr gewählt hat, um seine Weisheit zu offenbaren. Das ist sehr interessant und das widerstrebt, glaube ich, so der menschlichen Natur. Da gibt es einmal ein Zitat von Jesus aus Matthäus 11, Vers 25. Da sagt Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Ich denke, dass das Jesus sagt, nachdem er die Jünger ausgesandt hatte und sie kamen zurück und berichteten voller Freude, dass Kranke geheilt wurden, dass Dämonen ausfuhren. Und danach sagt Jesus das. Ich preise dich, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Eine andere Schriftstelle ist 1. Korinther 1, Abvers 19. Es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Ich lese diese Passage nochmal aus der Nachricht, Neuen Genfer Übersetzung. Die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Dann gibt es noch weitere Passagen in der Schrift, die Ähnliches zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel 1. Korinther 2, das ganze Kapitel spricht Paulus davon, dass er zu den Brüdern kam, nicht mit Vortrefflichkeit der Rede oder mit unseren Worten einer ausgefeilten Rhetorik, dass Weisheit oder die Weisheit und das Geheimnis Gottes zu verkünden. Und Paulus sagt, meine Rede oder meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Oder dann 1. Korinther 2,7 sagt Paulus, wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern unserer Herrlichkeit. Die verborgene Weisheit. Oder dann Vers 19, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, da die Weisen fängt in ihrer List. Oder dann Vers 25, das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und das törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Wenn man diese Schriftstellen zusammenfasst, kann man, glaube ich, schlussfolgern, dass Gott eine massive Abwehrhaltung hat gegen menschliche Weisheit, gegen dieses sich für klug halten des Menschen. Und die Bibel sagt sehr klar, dass er beschlossen hat, diese Weisheit, menschliche Stärke, menschliche Fähigkeiten zunichte zu machen oder zu erniedrigen. Menschliche Weisheit, Klugheit oder religiöser Stolz sind nicht nur nutzlos für Gemeindebau, sondern stellen ein großes Hindernis dar und sind letzten Endes eine Quelle für viele Schwierigkeiten und eine Quelle für Scheitern. Es entspricht dem Wesen Gottes, dass er das erwählt, was vor der Welt als dumm oder klein oder schwach gilt oder unmündig oder unreif. Und manchmal müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu weise sind dafür, dass Jesus in uns etwas tut. Das ist ein Stück zum Ausdruck gebracht im Römer 9. In diesem Kapitel geht es um Gesetz und um die Juden. Und es geht dann darum, Vers 33, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Die Juden hatten die Prophezeiungen, dass Jesus kommen wird oder dass der Messias kommt, und sie kannten die Propheten, aber sie konnten nicht damit anfangen, dass Jesus in dieser Art gekommen ist, wie ich es eben beschrieben habe. Jesus kam in Niedrigkeit als ein Kind, als ein Säugling, und er kam nicht im ersten Privatkrankenhaus am Platz zur Welt, sondern in einem Stall. Also an diesen ganz natürlichen Geschehnissen kann man ablesen, dass Gott das erwählt, was als gering oder arm oder dumm gilt vor der Welt. Und Jesus selbst ist gekommen, seine Mutter war mit ihrem Verlobten auf der Flucht und musste in einem Stall zur Welt kommen. Und letzten Endes hat Jesus nach menschlicher Bewertung einen Tod erlitten als Verbrecher, voller Schande und Schmach zwischen zwei anderen Verbrechern am Kreuz. Nach menschlicher Weisheit ist das der totale Untergang, die totale Niederlage. Aber die Gottesweisheit kommt darin zum Ausdruck, dass in dem Moment, wo die Finsternis dachte, sie hat triumphiert oder den Sieg davon, in dem Moment überwand Gott durch diese Art von Opfer seines Sohnes die gesamte Finsternis. Also es lohnt sich, darüber nachzudenken, sich damit zu beschäftigen, was sagt die Bibel über die Weisheit Gottes und über menschliche Weisheit. Und unser ganzes Bildungssystem ist voll von diesem Hochmut menschlicher Weisheit. Nur Stichwort Schöpfung, Evolution. Die Menschheit fühlt sich heute so gescheit, so klug. Aber der Herr hat es bei sich beschlossen, es den Menschen zu verbergen, die sich für weise halten. Und hat festgelegt, ich werde das den Unmündigen und denen, die als dumm gelten, als gering, die mit wenig ansehen, denen werde ich mich offenbaren. Das ist Gott. Ich lese die Passage nochmal aus Lukas 10 ab 17. Also Jesus hatte ja 70 Jünger ausgesandt und sie kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Nun muss man wissen, dass das erste Mal war in der gesamten Geschichte der Menschheit, dass Dämonen Menschen untertan waren, die in dem Namen Jesu gebetet haben. Das liest sich für uns so, ach, Dämonen waren untertan, ja, kennen wir auch. Das war das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, weil vor Jesus ist uns nirgendwo in der Schrift berichtet, dass irgendein Mensch Autorität gehabt hätte über Dämonen. Deshalb ist das hier wirklich ein ganz besonderer Moment. Und deshalb, glaube ich, war die Freude riesengroß. Und Jesus sprach, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Hier bestätigt auch, dass sein Gott sein oder dass seine Herkunft eben im Himmel ist. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln aufgeschrieben sind. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Geheimnis. Es gibt viele, viele Schriftstellen, die von Geheimnissen sprechen im Neuen Testament. Zum Beispiel Epheser 1, Vers 9. Er hat uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen. Oder Paulus sagt dann Kapitel 3, Vers 3. Mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Und das stimmt, wenn man das erste Kapitel vom Epheserbrief liest, ist das so komprimiert und voll, dass wir nach dem dritten Satz gar nicht mal folgen können. Das hat was damit zu tun, dass in diesem ersten Kapitel komprimierte Offenbarungen von Geheimnissen aufgeschrieben sind. Und deshalb sagt er, das könnt ihr merken, wenn ihr das lest. Dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Ja, was ist geoffenbart worden? Die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und dann kommt später Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Also das Wort sagt, dass da Geheimnisse über die Zeitalter verborgen waren und dass es Gott gefallen hat, durch die Apostel und Propheten dieses Geheimnis zu offenbaren. Und zwar denen, die glauben, denen, die gering sind oder unweise. Dann steht noch später 1. Korinther 4, 1, dafür halte man uns, sagt Paulus, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Im gewissen Sinne sind wir alle Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und das Geheimnis, was Paulus durch Offenbarung zu erkennen gegeben wurde, ist das Geheimnis des Christus. Und das ist sehr schwer irgendwie kurz zu umschreiben, weil es so tief und so vielfältig ist. Es ist interessant, dass das Wort sagt, dass ja, Paulus möchte dafür gehalten werden, dass sie Diener Christi sind und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und dann sagt eine andere Schriftstelle, dass wir oder ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Apostel und Propheten sind also Leute, die das Geheimnis Christi geoffenbart bekommen haben und in der Lage sind, es anderen zu offenbaren. Deshalb legen sie auch den Grund. Ein weiterer Aspekt dieses Geheimnisses ist, dass die Nationen mit einverleibt sind in den Heilsplan Gottes. Das ist aus der Sicht der Juden eine bahnbrechende, überragende, umwerfende Sache. Ihr kennt die Passage Apostelgeschichte, dass Petrus vom Herrn eine Vision gezeigt bekommen musste, damit er als ein gesetzestreuer Jude überhaupt in das Haus eines Ungläubigen geht. Diese Begebenheit im Haus des Cornelius. Es brauchte Vision vorher von Gott, sehr eindrücklich, Petrus davon zu überzeugen, dass die Nationen mit einverleibt sind. Und das ist praktisch der Durchbruch, die erste Offenbarung dessen. Petrus sieht dieses Tuch mit den unreinen Tieren und sagt, Herr, die würde ich niemals berühren, habe ich niemals angefasst. Und Gott gibt ihm den Auftrag, zu Cornelius zu gehen. Und Petrus geht in das Haus, verkündigt das Evangelium und während er redet, fällt der Heilige Geist auf Menschen, die keine Juden waren. Deshalb ist es eine Facette des Geheimnisses, was Gott offenbart hat, dass wir mit Einverleibte sind. Und wir alle, die wir, ich denke, zum allergrößten Teil keine jüdische Abstammung haben, sollten uns da jetzt freuen. Die Bibel spricht von diesem unausforschlichen Reichtum des Christus. Das meint, dass Christus eben eine vollkommene Erlösung erwirkt hat am Kreuz. Dieser Tausch am Kreuz. Dass es möglich ist, dass wir von neuem geboren sein können. Dass wir dadurch dem ewigen Tod entronnen sind, vor dem ewigen Tod gerettet sind. Dass wir ewig leben können für den Herrn. Dass Jesus gesagt hat, er hat uns gesetzt, viel Frucht zu bringen. Er hat uns dazu bestimmt, dass wir reichen Lohn empfangen. Dass wir ein Bürgerrecht haben im Himmel. Dass er Wohnungen bereitet im Himmel. Und dass wir hier ein Leben führen können, was gesegnet ist, spannend ist, erfüllt ist, um das zu tun, was der Herr uns aufträgt. Das sind alles, also für meine Empfindung, ganz fade Beschreibungen von dem Geheimnis Christi, welches uns geoffenbart ist. Das ist wichtig, wenn wir Geheimnis lesen, dieses Wort Geheimnis, vor allem im Neuen Testament, dann meint es nicht irgendetwas, was halt geheim ist und was wir eh nie erfahren. Das ist so unsere vielleicht menschliche Weise, daran zu gehen. Und ich denke, so besonders im Osten Deutschlands neigen wir ein bisschen zu dieser Denkweise, naja, das sind halt Geheimnisse, wer weiß, wer die erfährt, ich sowieso nie. Und es ist auch nicht so interessant, wenn es Geheimnisse sind, wer weiß, wenn ich so erfahre, bin ich dann auch nicht so vom Hocker gehauen. Immer wenn das Wort Geheimnis auftaucht im Neuen Testament, bezieht es sich auf Wahrheiten, die zur Zeit im Alten Bund noch nicht offenbar waren. Wo kommt noch das Wort Geheimnis vor? Epheser 5, wo es geht um Mann und Frau, ist wie das Verhältnis von Christus und der Gemeinde. Und dann steht, dieses Geheimnis ist groß. Es geht also immer um Wahrheiten, die durch das Kommen von Jesus offenbar werden. Und die vorher nicht offenbar waren. Und wir erhalten Zugang zu dieser Offenbarung. Einmal in Bezug auf den Herrn, auch in Bezug auf unsere eigene Person und in Bezug auf den Plan, den Gott für uns hat. Also halten wir fest, weil wir brauchen das als Grundlage, als Ausgangsposition dafür, wo ich hin möchte mit uns heute. Es hat dem Herrn gefallen, seine Weisheit denen zu geben und zu offenbaren, die nach menschlicher Einschätzung als unweise oder dumm oder gering gelten. Das stimmt absolut damit überein, dass selbst Paulus, der eine sehr hohe Bildung hatte, sehr eifrig war für Gott, Schüler von Gamaliel, einer der bestausgebildetsten Schriftgelehrten, intelligentesten Leute seiner Zeit, aber in dieser Zeit, wo er so gelehrt war, in den Schriften unterwiesen war, ich denke, die 5 Bücher Mose auswendig konnte, in dieser Zeit hat er alle Leute, die Jesus nachfolgen wollten, verfolgt. Und dann kommt diese Begebenheit, wo er Jesus begegnet, vom Pferd stürzt, blind wird, all die Sachen, die Gott einleitet, um Paulus zu gewinnen. Und nachdem Paulus das Geheimnis Christi erkannt hat, sagt er, dafür erachte ich alles vorher für Dreck. Meine gesamte Bildung, mein gesamtes Wissen, das ist gegen die Erkenntnis Christi nichts. Erachte ich für gering. Ich hatte gesagt, eins dieser offenbarten Geheimnisse durch das Kommen von Jesus, dass es möglich wurde, dass wir von Neuem geboren sein können. Da gibt es so eine Passage, nachdem Jesus auferstanden war und sich seinen Jüngern zeigt, das ist Johannes 20, Vers 22. Da steht, als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Die Bibel ist sehr präzise in allen Details. Und hier steht, dass er sie anhauchte, und das ist dasselbe Wort, was steht im 1. Mose 2, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Also wie im Schöpfungsakt aus dem geformten Körper aus Lehm ein Leben, ein lebendiger Mensch wurde, genauso hauchte Jesus seine Jünger an und sie empfingen den Heiligen Geist in Form ihrer neuen Geburt. Das war der Moment, wo die Jünger von Neuem geboren wurden. Weil die Jünger konnten ja noch nicht vor dem Tod von Jesus neu geboren sein. Das wurde ja überhaupt erst möglich durch seinen Tod am Kreuz. Das war ihre Wiedergeburt oder neue Geburt. Nun kann man sich da vielleicht über den Wortlaut irgendwie streiten oder auseinandersetzen. Also sie haben den Heiligen Geist empfangen in diesem Moment, wo Jesus sie anhaucht. Und trotzdem sagt Jesus zu denselben Personen, dass sie warten sollen, bis der Geist aus der Höhe auf sie kommt. Das ist dann Apostelgeschichte am Anfang zu Pfingsten auch geschehen. Also eines dieser Geheimnisse ist, von Neuem geboren zu werden. Und ein zweites ist, den Heiligen Geist zu empfangen in der Form einer Taufe im Heiligen Geist. Es gibt so bestimmte christliche Lehrmeinungen oder Gemeinderichtungen, wo man das irgendwie versucht, gegeneinander irgendwie auszuspielen. Oder Leute, die das ablehnen, dass eine Geistestaufe notwendig ist, berufen sich auf diesen Versen, Johannes 20, dass sie ja dort den Heiligen Geist empfangen haben. Und ich glaube, dass sie ihn empfangen haben in Form des ewigen Lebens. Und zu denselben Jüngern sagt dann Jesus, wartet, bis die Kraft aus der Höhe auf euch kommt. Und das haben sie ja auch gehorsam getan und der Heilige Geist ist gekommen. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also, wir haben kurz angeschaut die neue Geburt der Jünger, Johannes 20, und die Taufe im Heiligen Geist, Apostelgeschichte 2. Das sind beides geoffenbarte Geheimnisse, die bis zu dem Kommen von Jesus verborgen waren und kein Mensch vorher erleben konnte. Die Frage, die sich mir gestellt hat, als ich mich damit befasst habe, wie kommen denn Offenbarungen der Geheimnisse in mein Leben? Welchen Zugang habe ich denn dazu, dass Gott mir persönlich Offenbarung gibt? Welchen Zugang gibt es zu den Geheimnissen Gottes? Das finde ich, ist, glaube ich, eine spannende Frage. Welchen Weg hättest du gewählt, wenn du Gott wärst? Angenommen, du wärst Gott. Das vorausgesetzt. Das ist jetzt nicht so einfach, sich das vorzustellen, ne? Aber rein hypothetisch, angenommen, du wärst Gott, welchen Weg hättest du gewählt, deinen Willen oder deine Wünsche oder deine Vorhaben der Welt bekannt zu machen? Welchem Ort würdest du deine größten Gaben wie Stärke, Weisheit, Kraft, Reichtum anvertrauen? Welchen Weg würdest du wählen, um Offenbarung freizusetzen? Das, glaube ich, sind echt interessante Fragen. Und ich vermute, dass die meisten von uns nicht den Weg wählen würden, den Gott gewählt hat. Und ich glaube, dass, das möchte ich als Behauptung aufstellen und das dann im Nachgang anhand der Schrift belegen. Ich glaube, der Weg, den Gott gewählt hat, dass wir Zugang haben zu Offenbarung. Und ich bin überzeugt, wenn unsere Nachfolge nicht damit gespeist ist, dass der Herr uns ganz persönlich Offenbarung gibt, dann ist unsere Nachfolge tot. Dann ist es im besten Falle noch Pflichterfüllung. Ich glaube, dass es um dem nicht geht, den Herrn Jesus zu folgen. Und ich glaube, wenn wir kurz unser eigenes geistliches Leben anschauen, werden wir schnell feststellen, dass die Hauptquelle von Kraft oder Ermutigung oder Weitergehen in unserem geistlichen Leben die ist, wo Gott uns etwas offenbart hat. Ich glaube, die Schriftstelle, über die wir persönlich Offenbarung bekommen haben, sind die, die am meisten in uns leben, am meisten unser Leben beeinflusst haben. Also, welchen Weg würden wir wählen und welchen Weg hat Gott gewählt, uns Offenbarung zu geben? Und wir haben einen Gott, der es liebt, Dinge zu verbergen, damit wir sie entdecken. Und meine Behauptung, die ich aufstellen möchte, ist, dass ich glaube, der Weg, den Gott gewählt hat, ist das Beten in Sprachen. Und das möchte ich uns zeigen anhand der Schrift. Ich glaube, dass die Gemeinde in der Apostelgeschichte, und das ist der Ur- und Grundgedanke Gottes, den er bis heute nicht verlassen oder verändert hat, die Gemeinde, die erste Gemeinde, war gegründet auf das Sprachengebet. Ich glaube, dass das Sprachengebet ein wichtiger Schlüssel ist für die Gemeinde, um die Macht Gottes freizusetzen. Und dass aus diesem Grund der Teufel Überstunden gemacht hat und macht, um das Sprachengebet zu einem Streitpunkt zu machen oder es zu verunglimpfen oder für unwichtig zu erklären. Und um verstehen zu können, warum Gott so eine umstrittene Gabe gewählt hat, um sich zu offenbaren, glaube ich, müssen wir Gott selber besser verstehen oder seine Art von Weisheit und wie Gott menschliche Weisheit beurteilt. Und dass die Bibel so sagt, dass die Wege Gottes aus menschlicher Sicht als töricht oder nichtig oder dumm gelten. Und das sehen wir in vielen Facetten. Ein Beispiel: nach menschlicher Weisheit wird man reich, wenn man Geld hortet und Geld zusammenkratzt. Nach göttlicher Weisheit wird man reich, wenn man Geld verschenkt. Ein Beispiel. Und so gibt es sehr viele Prinzipien, die in der Welt voll im Gegengesetzten laufen, wie das Wort sagt. Wo wir sehr schnell sehen können, an solchen Beispielen, die Weisheit Gottes ist wirklich anders. Und aus der Sicht der Welt töricht. Also meine Behauptung, die Gemeinde ist gegründet auf das Beten in Sprachen. Und das ist der Weg, den Gott gewählt hat, dass seine Kinder Offenbarung haben über Geheimnisse. Nun gibt es zwei Arten von Sprachengebet oder Sprachenrede. Und das möchte ich einfach der Vollständigkeit halber auch zeigen, dass da nicht Unklarheiten irgendwie bestehen bleiben. Ich glaube, es gibt zwei grundverschiedene Arten von Sprachenrede im Wort und ist auch so beschrieben. Die eine Art ist die Sprachenrede oder das Sprachenbeten als eine Dienstgabe an die Gemeinde oder eine Dienstgabe an die Versammlung. Und die Verse dazu will ich uns kurz lesen. Das ist 1. Korinther 14, 13. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn du sagst wohl gut, Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Diese Passage ist der Kontext zu dem Beten in Sprachen als Dienstgabe an die Gemeinde. Also, wir haben die Aussage, dass wer das tut, dass das auch ausgelegt werden soll. Das heißt also in der Praxis, wir haben hier eine Versammlung und jemand betet durch das Mikrofon alleine laut in Sprachen. Alle können das hören und vielleicht klingt das schön oder auch nicht, aber niemand versteht, was die Person sagt. Und das ist die Situation, wo Paulus sagt, wer in einer Sprache redet, betet, dass er es auch auslege. Also als Dienstgabe an die Gemeinde, wo immer in dem gesamten Kapitel 13, 12, 13, 14 steht immer im Vordergrund die Erbauung der anderen. Jede Gabe hat das Ober- oder die Überschrift Erbauung aller. Damit das Sprachengebet als Dienstgabe zur Erbauung dient, soll es also ausgelegt werden. Und Paulus sagt dann, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Und dann sagt er, ich will beten im Geist, ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen im Geist und Lob singen mit dem Verstand. Das heißt also, in der Versammlung sollen beide Dinge Platz haben. Das Beten im Geist und das Singen im Geist und das Singen mit dem Verstand. Also sprich deutsche Lieder oder englische Lieder oder Singen in Sprachen. Paulus sagt, beides will ich tun. Beides ist wichtig und richtig. Und dann nochmal Vers 16. Wenn du mit dem Geist preist, dann wird der neben dir nicht verstehen, was du sagst und kann damit nicht Anteil nehmen. Und dann Vers 17. Du sagst wohl gut, Dank. Also das Singen oder Beten in Sprachen ist gut, aber dadurch, dass es nicht ausgelegt ist in der Versammlung, wird der andere nicht erbaut. Also als Dienstgabe an die Gemeinde, ich glaube, dass das etwas ist, was der Herr wachsen lassen will unter uns, weil ich glaube, dass es seine erste Wahl ist, seine Geheimnisse zu offenbaren. Es wird also wachsen, dass jemand durch das Mikrofon ein paar Minuten in Sprachen betet. Und dann gehen vielleicht 1, 2, 3, 4 Leute ans Mikrofon und legen aus, was in dem Moment gebetet wurde. Und das ist die erste Wahl Gottes, sich zu offenbaren. Und das ist eine großartige Sache. Darin ist das Leben aus Jesus. Eine weitere Passage zu dem Thema Beten als Dienstgabe an die Versammlung. 1. Korinther 14, 26, ein uns sehr vertrauter Vers. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Also die Idee, wenn wir zusammenkommen, lassen wir das lieber weg, weil die Bibel sagt, ja, das muss auch ausgelegt werden und das darf damit nicht sein. Die kommt also nicht aus der Bibel. Im Gegenteil, hier steht, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder eine Sprachenrede. Es ist also das Gegenteil der Fall. Wenn wir zusammenkommen, sollen wir Sprachenrede haben und Auslegung. Und wir hatten dafür auch das Seminar im Dezember und ich hoffe, dass wir fleißig am Üben sind, unsere Sprachenrede auszulegen. Ihr Lieben, es ist der Weg, dass Offenbarung kommt. Und das Ganze wieder, alles geschehe zur Erbauung, 1. Korinther 14, 26. Dann hat Paulus das nochmal verfeinert, noch präziser beschrieben. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, und wir sind immer noch in der Versammlung, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt nacheinander und einer lege aus. Also noch eindeutiger kann man es dann nicht beschreiben. Ich denke, die Korinther hatten ein bisschen Chaos in den Geistesgaben. Ich denke, dass sie in den Geistesgaben sehr reich waren und Paulus das jetzt ordnet. Also nochmal ganz konkret, wenn wir zusammenkommen, das steht vor diesem Abschnitt, dann als Dienstgabe an die anderen, Zweier oder Dreier hintereinander und dann soll das ausgelegt werden. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Aha, also wenn in der Versammlung kein Ausleger da ist, wovon ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird, dann soll derjenige trotzdem für sich in Sprachen reden. Nur nicht als Dienstgabe an die Versammlung oder an die Gruppe. Dann haben wir noch eine Passage, 1. Korinther 13, 28. Da steht, die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Man bedenke, dass hier die Arten von Sprachen in einem Satz genannt werden mit den Dienstgaben wie Apostel, Propheten und Hirten. Hier ist also auch nochmal die Dienstgabe an die Gemeinde, an den Leib beschrieben, Arten von Sprachen. Und dann kommt Vers 29, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, legen alle aus, Fragezeichen, Antwort, nein. Es sind nicht alle Menschen in diesem Raum Apostel. Es sind auch nicht alle Menschen Lehrer. Und es haben auch nicht alle Menschen die Dienstgabe der Sprachen an die Versammlung. Ich denke, dass ich das nicht unbedingt für uns tun muss, aber für die, die vielleicht mal die Aufnahme hören. Diese Schriftstelle haben etwa alle Sprachen oder reden etwa alle in Sprachen, kann man also unmöglich dafür verwenden, damit zu beweisen, dass Gott nicht allen das Sprachengebet gibt. Diese Schriftstelle taugt dazu einfach nicht, sondern es geht um das Gebrauchen dieser Gabe als Dienstgabe für die Versammlung. Und das werden nicht alle tun, weil es soll ja ausgelegt werden. Stellt euch vor, jeder von uns betet 5 Minuten in Sprachen und 3-4 Leute legen das aus, da würde unsere Versammlung 72 Stunden gehen. Also das in komprimierter Form im Schnelldurchlauf ist der Bereich Arten von Sprachen oder Sprachengebet als Dienstgabe an die Gemeinde. Und Paulus leitet hier sehr klar an, wie das praktisch gehen kann. Dann haben wir das Sprachengebet als eine persönliche Form unserer Kommunikation mit Gott. Und um die geht es mir heute. Und da haben wir auch ein paar Schriftstellen, 1. Korinther 14, 2. Und das ist der erste ganz, ganz große, wichtige Punkt. Wer in einer Sprache redet, redet nicht zum Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Also, wir, die wir in Sprachen beten, ganz, ganz wichtig, ich finde das enorm motivierend, wir reden zu Gott. Wir reden nicht in den luftleeren Raum. Wir reden nicht in unser Wohnzimmer oder in den Wald. Die Bibel sagt, wir reden zu Gott. Das muss man sich mal ganz kurz vorstellen. Wer in einer Sprache redet, redet zu Gott. Da ist Gott, der uns zuhört. Es ist der Weg, den Gott gewählt hat, dass alles, was er hat, uns zu offenbaren. Und das ist etwas ganz anderes, als ob man halt mal irgendwie vor sich hin betet. Zu wissen, sich vorzustellen, ich bete zu Gott. Ich bete jetzt nicht zu irgendeinem Menschen. Ich bin beim Allerhöchsten des Universums. Ich bin im Thronsaal, vor dem Thron des Allmächtigen. Und er hört mir jetzt zu. Ich bete zu Gott. Ein ganz wichtiger, erster großer Punkt. Wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Und im Geist redet er Geheimnisse. Dann steht Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Wir sind in dem Bereich persönliche Kommunikation mit Gott. Das Beten in Sprachen ist Gottes festgelegter Weg, dass wir uns selbst erbauen können. Und ich glaube, in Zeiten von Depression und Burnout und von Druck, der herrscht auf Arbeit in unserer Gesellschaft, ist es wichtiger denn je, dass wir als seine Kinder diesen Weg kennen, wie er möchte, dass wir erbaut werden. Wir erbauen uns selbst. Die Kritiker des Sprachengebetes tun das immer ab, als wäre das primitiv oder egoistisch. Und ich bin der Meinung, dass es elementar von Bedeutung ist, ob wir uns erbauen können im Herrn oder nicht. Wenn wir das nicht können, dann wird unser Christsein in diesem sich in Niederlagen bewegen beschränken. Oder dieses Achterbahn-Ding, kurz Freude, irgendwas passiert, wieder Absturz. Wir müssen wissen, wie wir uns erbauen können. Und die erste Wahl, die der Herr getroffen hat, wie das geht, ist das Beten in Sprachen. Dann gibt es 1. Korinther 14, Vers 5. Ich möchte aber, sagt Paulus, dass ihr alle in Sprachen redet. Hinter dieser Satzgruppe, dieser Wortgruppe ist die Aussage, ich möchte, dass ihr alle Anteil habt an den Geheimnissen Christi. Ich möchte, dass ihr alle persönliche Offenbarungen von ihm selbst habt, um erbaut zu sein. Das ist das, was hinter dem Satz schwingt. Ich finde es ungeheuerlich, ich kenne keine deutsche Übersetzung, die diesen Satz richtig übersetzt, aber im Urtext steht hier, ich will. Ich will, sagt Herr Paulus. Und dann gibt es Übersetzungen, die sprechen von ich möchte. Noch weiter abgeschwächt gibt es, ich wünschte, ihr könntet. Und das impliziert, es ist ohnehin nicht möglich, aber ich wünschte es eigentlich trotzdem. Aber das ist nicht das, was der Urtext sagt. Und das ist für mich auch kein Zufall, obwohl deutsche Bibelübersetzungen sehr, sehr gut sind, dass an der Stelle alle versorgen. Also es steht hier, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass er weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer an Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Jetzt sind wir in dem Bereich der Versammlung. Dann gibt es eine Aussage von Paulus, die ist einfach überragend und hat mich sehr nachdenken lassen. Da sagt er, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Nun könnte man eine Situation konstruieren, dass Paulus das in Korinth predigt und einer steht auf und sagt, Paulus, ich habe diese Woche ganz viel Zeit vor dem Herrn gehabt, das kann nicht sein, ich habe auch viel gebetet. Und Paulus würde dann vielleicht antworten, ich habe mehr in Sprachen gebetet als ihr alle in der Summe. Also erstmal, wenn es so im Wort steht, glaube ich, dass es so wahr ist. Und das steht für mich im engen Zusammenhang damit, dass es Paulus war, durch den das Geheimnis Christi am meisten offenbart wurde. Ein Mann, der die maßgeblichen Schriften des Neuen Testamentes verfasst hat und durch den ganze Regionen das Geheimnis des Christi offenbart bekommen haben. Wenn der von sich selber sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle, ist es für mich ein deutlich erkennbarer Zusammenhang, dass seine Erkenntnis über das Reich Gottes aus diesem Beten in Sprachen kommt. Dann gibt es diesen Vers in dem kleinen Buch Judas, Vers 20. Da steht, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Das ist eine Aufforderung zu beten in anderen Sprachen. Erbaut euch auf euren heiligsten Glauben. Warum heiligster Glauben und beten im Geist? Weil das Wort sagt, wenn wir im Geist beten, beten wir Geheimnisse. Das Wort sagt, unser Verstand ist dabei fruchtleer. Das bedeutet, wir beten Wahrheiten, Geheimnisse Gottes, die direkt vom Himmel kommen, in unseren Geist und kommen aus unserem Mund. Und deshalb ist es der Ort, wie wir unseren heiligsten Glauben erbauen können. Ohne Beeinflussung unseres Verstandes oder die Beeinflussung von unserer menschlichen Weisheit. Ich möchte euch eine Passage von Jesus lesen. Da ist Jesus am Brunnen und dann kommt da eine Frau zum Mittag zum Wasserschöpfen. Und die Frau kommt ganz bewusst mittags, weil da niemand Wasser holt, weil es extrem heiß ist. Aber die Frau gilt in ihrer Gesellschaft nicht so viel. Sie ist eine Prostituierte. Und dann steht die Frau, antwortete und sprach zu ihnen, also da geht es ja hin und her, gib mir Wasser und ich kann dir Wasser geben, wonach du keinen Durst mehr hast. Und dann sagt die Frau, ich habe keinen Mann. Und Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Da spricht die Frau zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Lass dich das auf der Zunge zergehen. Wir reden hier von einer Frau, eine Prostituierte, die in ihrer Gesellschaft absolut verachtet war. Sie war nichts wert. Und deshalb musste sie mittags an den Brunnen kommen, um nicht mit anderen Leuten zusammen zu kommen, weil wahrscheinlich hätten sie, wenn früh oder abends Wasser geholt wird, die Frau dort weggejagt. Diese Frau schaut Jesus an und sagt, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Das ist Johannes 4, da wussten die Jünger noch nicht, wer Jesus ist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Ich finde es sehr erstaunlich, womit sich diese Frau befasst hat. Jesus spricht zu ihrer Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Für die Frau war die Frage der Anbetung ein Thema. Deshalb sagt sie zu ihm, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Und sie hat Offenbarung, dass Jesus ein Prophet ist. Nicht irgendwer. Und Jesus entgegnet ihr, dass die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Also da gibt es einen Zusammenhang zwischen Anbetung im Geist und der Offenbarung, wer Jesus ist. Und deshalb glaube ich, dass auch diese Passage von Jesus ein starker Hinweis darauf ist, dass wenn wir in Geist und Wahrheit anbeten, wenn wir in Sprachen anbeten, dann reden wir ja 100% Wahrheit. Was für ein Privileg. Gott hat uns eine Gabe gegeben, 100% die Wahrheit sagen, reden zu können und ihn damit anzubeten. Ich möchte über die Auswirkungen sprechen, wenn wir persönlich in Sprachen beten, wenn wir diese Kommunikation mit unserem Gott, wenn wir das tun. Ich hatte vorhin gesagt, dass Gottes Weg, den er gewählt hat, der ist, über das Beten in Sprachen seine Geheimnisse zu offenbaren, dass auf das Beten in Sprachen die Gemeinde erbaut ist. Wir sehen es in Apostelgeschichte 2, dass die ersten Menschen, auf die der Heilige Geist fiel, zum ersten Mal in der Geschichte der gesamten Menschheit, das möglich wurde durch das Opfer von Jesus. Ich betone es immer wieder, dass das Endziel, das Gott seinen Sohn sandte, das Endziel war nicht nur das Vergeben von Sünden oder das Errettet sein können. Das Endziel war, dass sein Geist ausgegossen werden konnte. Und das bedeutet oder das zeigt uns das umfassende Wirken, wenn wir von Neuem geboren werden, sind wir für Gott ein reines, heiliges Gefäß, in das er den Heiligen Geist ausgießt. Das sind wir. Und das war unmöglich, bevor Jesus gestorben war. Es gab im Alten Testament ganz wenige Menschen, die für eine kurze Zeit den Heiligen Geist auf sich hatten. Saul hat für eine kurze Zeit unter Verzückung prophezeit. David war jemand, der mit Gott sprechen konnte. Aber die Verheißung, dass der Heilige Geist ausgegossen wird und auf uns bleibt für immer, die ist in dem Moment in Erfüllung gegangen, wo die Jünger im Obergemach gewartet haben. Und das war möglich durch das Opfer von Jesus. Das war das hohe, endgültige oder das höchste Ziel, das Gott seinen Sohn geschickt hat als Mensch, dass er uns taufen kann im Heiligen Geist. Und da die Auswirkung war, dass sie in anderen Sprachen redeten. Und dann lesen wir das auch in den Versen danach, dass das sofort Offenbarung brachte zu allen Zuhörern. Weil die Kreter und Perser und Phrygier und wie auch immer die alle hießen, sie in ihrer Sprache reden hörten über den Christus. Also in der Tat geschehen, es kommen die Sprachen vom Himmel, das ist der Weg, wie Gott sich offenbart. Und sofort durch die Leute im Obergemach, die den Heiligen Geist empfingen, kommt über das in Sprachen reden oder beten Offenbarung über Christus. Und das geschah dort in der Tat. Und dann gab es so diese Zweiteilung, die einen wunderten sich und meinten, die haben alle mächtig eingetrunken und die anderen waren ergriffen. Und das war eine Vorbereitung und das ist, glaube ich, ein Mechanismus im Geistlichen, dass dann die Predigt von Petrus eingeschlagen hat wie eine Bombe. Die Vorbereitung war, dass sie durch das Reden in Sprachen schon Offenbarung gebracht haben. Und dann predigt Petrus und da werden 3000 Mann errettet. In Sprüche 25, Vers 2 steht, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Jetzt nicht wieder denken, das ist für die Könige, das ist für euch. Weil die Bibel sagt, dass wir alle Könige sind. Steht im 1. Petrus, dass wir alle Könige und Priester sind. Also wenn Könige auftaucht, dann musst du das auf dich beziehen. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen und die Ehre der Könige, sie zu erforschen. Es entspricht, glaube ich, zutiefst dem Wesen Gottes, dass er Dinge im Verborgenen hält und wir diese Dinge erforschen und entdecken sollen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass wir die Motivation Gottes dort richtig sehen. Gott ist nicht jemand, der Dinge versteckt, damit die eh keiner findet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich das Wort Ostern im Mund nehme, da wieder schlimme E-Mails bekomme. Aber das ist einfach ein Vergleich, der irgendwie funktioniert für mich. Ich kann mich erinnern, dass als Kind meine Eltern ein Osternest versteckt haben. Und das haben sie ja nicht versteckt, damit ich das nie finde. Sondern sie haben das ja versteckt, damit ich das finde und sie miterleben, wie ich mich freue. Und das ist die Motivation des Vaters. Also wenn er von Geheimnissen spricht, die er offenbaren will, dann er verbergt Dinge, um zu sehen, wie wir uns freuen, wenn wir sie entdecken. Und ich erinnere mich, wo wir damals wohnten, wo ich klein war, da gab es so einen kleinen Garten und da war recht übersichtlich. Und da waren nicht so viele Versteckmöglichkeiten. Und ich glaube, einmal war es so, dass ich am Eingang des Gartens mein Osternest von Weitem sehen konnte. Und das fand ich total doof. Weil das Suchen jetzt schon vorbei war. Ich habe es von Weitem hinter einem Baumstamm irgendwie glitzern sehen. Irgend so ein Schokoladenei mit Goldpapier. Und boah, war gar nicht richtig versteckt. Das war irgendwie nicht schön. Also Gott verbirgt Dinge, damit du sie findest. Kein liebender Vater wird für sein Kind ein Osternest verstecken und dort eine Baugrube ausheben und 4 Meter Beton drüber gießen. Und das Kind ein Leben lang sich zu Tode suchen lassen. Versteht ihr? Ja, wir lachen jetzt, aber wir denken manchmal komisch über Gott. Also es ist ihm eine Freude, Sachen zu verbergen und zu sehen, wie wir uns freuen, wenn wir sie entdecken. Ich hatte schon diesen Vers erwähnt, wer in der Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wir wurden dafür geschaffen, dass wir die Tiefen Gottes erfahren, dass wir die erforschen. Dafür wurden wir geschaffen. Du wurdest dafür geschaffen, dass du Gottes Geheimnisse entdeckst, dass du Gottes Geheimnisse erforschst. du wurdest geschaffen, das Osternest zu finden. Oder sollte man Passau-Nest sagen? Wir wurden erschaffen vom Herrn, um fortlaufend ihm zu begegnen und fortlaufend neu erfüllt zu sein und zu entdecken, wie er ist. Und Gottes Größe ist so unvorstellbar groß, dass wir ein ganzes Leben lang immer wieder entdecken, wie er ist, wie wir es vorher noch nicht wussten oder kannten. Dazu wurden wir geschaffen. Wir brauchen also Offenbarung. Wir brauchen die Geheimnisse erforschen zu können. Die Bibel sagt, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Wir sollen Gott auf immer neuen Wegen begegnen, immer tiefer begegnen. Wir sollen nach den Dingen suchen, die Gott für uns hat. Suchen wie nach einem Schatz, wie ein Kind das Osternest sucht und nicht aufgibt, bis es das hat. Das macht dem Herrn Ehre. Gott will das so. Also merken wir uns das. Gottes Geheimnisse sind nicht unauffindbar. Er hat sie nicht verborgen vor uns, sondern für uns. Und Gott will, dass wir sie entdecken und finden. Da gibt es eine Menge Gleichnisse. Ich lese nur den einen Satz. Das Reich der Himmel gleicht einem Acker verborgenen Schatz. Es gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verborg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Es gibt noch das mit der Perle, gibt noch weitere Gleichnisse, die das zeigen. Das Reich der Himmel ist ein Schatz, und der ist verborgen. Und wenn ein Mensch den findet, dann ist alles andere blass. Es geht um die Freude beim Finden. Wenn Gott uns Geheimnisse entdecken lässt, geht es nicht darum, uns zu knechten. Es geht um die Freude beim Finden. Und ich bin absolut überzeugt, Gott offenbart seine Geheimnisse durch das Beten in Sprachen. Paulus hatte wie kein anderer Apostel Erkenntnis über die Dinge des Reiches Gottes. Und er war derjenige, der sagte, er betet mehr in Sprachen als alle anderen. Abgesehen davon, dass überhaupt ausnahmslos alle Apostel in Sprachen beteten. Gott offenbart uns seine Geheimnisse durch das Beten in Sprachen. Und ich habe 5 Arten von Geheimnissen zusammengetragen, die er offenbart. Und ich bin der Meinung, wir brauchen unbedingt alle 5. Das erste Geheimnis, was er durch das Beten in Sprachen offenbart, und ich meine das persönliche Du zu Gott beten in Sprachen, ist, wie er ist. Er offenbart darin, wie er ist. Er offenbart darin, was er fühlt. Es ist ein Weg, wie wir Anteil bekommen an seinen Gedanken, an dem, was ihn bewegt, was mit ihm zu tun hat. Und ich glaube, manche Lebenssituationen würden wir ganz anders wahrnehmen oder erleben, wenn wir 100-fach mehr Offenbarung über ihn hätten als jetzt. Zum Beispiel, wenn der Feind mit der Lüge kommt, Gott hat dich verlassen. Wenn unsere Offenbarung darüber, dass Gott uns niemals verlassen wird, 100-fach größer wäre, wäre diese Lüge, bing. Deshalb brauchen wir dieses Geheimnis offenbart, und zwar wir persönlich. Das kann niemand anders für dich übernehmen. Du brauchst persönlich Offenbarung, wer ist der Herr? Und die kommt durch das Beten in Sprachen. Die Bibel sagt, unser Geist redet Geheimnisse. Das heißt, es ist der Weg, wie der Geist Gottes in unseren Geist das hineinbringt und dadurch in unserem Geist offenbart. Und das hängt mit unserem Aufbau zusammen, dass wir aus Körper, Seele und Geist bestehen und dass es dann diesen Weg gibt, wo das von unserem Geist unsere Seele beeinflusst bis hin zu unserem Körper. Aber der erste Weg ist der, dass es in unserem Geist offenbart wird. Das heißt, in dem Moment, wo du betest in anderen Sprachen, betest du zu Gott. Und du betest in dem Moment Worte, wie er ist. Und die kommen aus deinem natürlichen Mund. Das ist das erste große Thema Geheimnis oder die erste Art von Geheimnis, Offenbarung darüber, wie er ist. Wir werden nicht sofort immer die wörtliche Übersetzung im Geist haben. Wobei es doch so ist, und ich denke, die geübten Sprachenbeter uns können das bestätigen, dass man bei dem Beten in Sprachen schon eine Ahnung hat, was man da gerade betet. Also ich erlebe, dass das da wie sich so eine zweite Spur eröffnet, wo ich vom Inhalt her weiß, wo ich ungefähr lang bete. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, ist es erstmal ein Fakt, den es gilt zu nehmen und zu glauben, dass Gott etwas über sein Wesen, etwas, was geheim ist und vor der Welt verborgen und für die Welt niemals ergründbar, Gott ganz persönlich dir in deinen Geist gibt. Und es kann sein, dass du dann irgendwann später in bestimmten Situationen plötzlich Gedanken bekommst, die du so nicht bekommen hättest. Plötzlich was in deinen Verstand dort durchdringt, was in deinen Geist gekommen ist durch das Beten in Sprachen. Plötzlich kann der Heilige Geist das, was in deinem Geist offenbart ist, zu deinem Verstand durchschieben und du hast andere Gedanken wie vorher, hast plötzlich eine Gewissheit, die vorher nicht da war, oder eine ganz bestimmte Schriftstelle ist plötzlich für dich offenbar, wie sie vorher noch nie war. Also das, die erste Art des Geheimnisses ist die Offenbarung über ihn, wie er ist. Das zweite Geheimnis, was Gott offenbart durch das Beten in Sprachen, ist das Geheimnis, wer bin ich in ihm? Meine göttliche Bestimmung. Wenn du in anderen Sprachen betest, dann prophezeist du Geheimnisse über dich selbst. Du prophezeist Gottes Plan mit deinem Leben. Wenn wir viel davon sprechen, dass wir die Pläne Gottes entdecken, dass wir besser lernen zu entscheiden, dass wir in Situationen wissen, wie wir entscheiden sollen. Der Schlüssel ist das Beten in Sprachen, weil Gott in deinem Geist anlegt, wer du bist in ihm. Deine göttliche Bestimmung ist ein ganz starker Weg, dass wir die restlichen Spurenelemente von Zweifel, bin ich denn errettet? Bin ich denn wirklich ein Kind Gottes? Die können wir ausmerzen durch das Beten in Sprachen, weil wir unsere Bestimmung in ihm aussprechen. Die dritte Art Geheimnis ist seinen Plan. Das, was er tun will, das, was er freisetzen will, die Wege, die er gehen möchte. Mit dir, mit deiner Gruppe, mit deiner Jobs, mit der Gemeinde. Der persönliche Plan und das, was über den persönlichen Plan mit dir hinausgeht. Das ist die dritte Art Geheimnis, die offenbart wird durch das Beten in Sprachen. Die vierte Art Geheimnis, die offenbart wird, dass uns der Herr gebrauchen kann für Menschen in Not, für Situationen, das zu beten, was gebetet werden soll. Mitunter, glaube ich, können das Gebete sein für Menschen, die exakt in dem Moment irgendwie in Not sind, die wir vielleicht gar nicht kennen oder noch nie gesehen haben. Es ist einfach eine Möglichkeit, dass der Heilige Geist die Gebete kreieren kann, die genau in dem Moment wichtig und richtig sind. Ich erinnere immer wieder an das Privileg, wir können durch das Beten in Sprachen 100% Reinheit und Wahrheit beten. Sprechen Geheimnisse aus über Menschen in Not. Können 100% geistgeleitet beten für bestimmte Situationen und dadurch kommt Veränderung. Gerade wir haben heute gebetet für die Situation in der Ukraine. Und es ist gar nicht so einfach, was man da beten soll. Und ich glaube auch nicht, dass das mit dem bisschen Medienberichterstattung erkennbar ist, was da wirklich richtig wäre. Aber wir können beten in der Sprache des Geistes und das wird 100% richtig und gut sein. Ich glaube, dass wenn wir dieses Geheimnis durch das Beten in Sprachen empfangen, dass wir Ausrüstung erhalten für ganz konkrete Situationen, in denen wir kurz danach kommen. Dass wir vielleicht Menschen treffen, die wir lange nicht mehr gesehen haben und dass wir dann, und ich denke, das erleben wir alle, so Momente, wo wir merken, jetzt ist der Moment, wo ich irgendwas von Gott ausrichten kann oder soll. Und damit wir dann in dem Moment nicht, damit dann was da ist, muss was da sein. Und wo kommt das her, was dann da sein muss? Durch das Beten in Sprachen. Also wir werden mit Weisheit und Erkenntnis ausgestattet für konkrete Situationen, die noch nicht da sind, in die wir aber kommen. Das fünfte Geheimnis oder die fünfte Art, ich glaube, dass wir durch den Geist autorisiert sind, Dinge in Existenz zu beten, in derselben Intensität wie zum Schöpfungsakt. 1. Mose 1,3, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Zuvor geht da diese Passage, dass der Heilige Geist über den Wassern schwebte oder man kann auch übersetzen, brütete. Also der Heilige Geist schwebt über all dem. Und in dieser Situation, wo der Heilige Geist schwebte, drüber war, wie so eine Glocke bildete, in dieser Situation sprach Gott, es werde, und in dem Moment wurde das gesprochene Wort existent. Das begeistert mich jedes Mal. Und ich glaube, wenn wir in Sprachen beten, dass wir in derselben Intensität, in derselben Vollmacht Dinge, Geheimnisse beten, die durch das Gebet Realität werden und in Existenz kommen. Ich glaube, dass der Kern des Evangeliums und damit die Grundlage für Gemeindebau, für unsere Nachfolge, ist die Offenbarung der Geheimnisse Gottes. Paulus hat mehr in Sprachen geredet als alle anderen und er war zweifelsohne derjenige mit der größten Offenbarung der Geheimnisse Gottes. Daraus können wir nehmen, wenn wir in Sprachen beten, reden wir Geheimnisse Gottes. Und dadurch werden diese Geheimnisse in unserem von neuem geborenen Geist freigesetzt. Und dadurch sind wir mit den Realitäten bei Gott im Himmel verbunden. Und so kommen diese himmlischen Realitäten in unser Herz. Und ich glaube, dass die Gemeinde, die in Sprachen betet und diese beiden Facetten lebt, dass jeder persönlich das Beten in Sprachen pflegt und tut und das in der Versammlung geschieht, das miteinander in Sprachen singen, miteinander in Sprachen beten und auch dieses Dienstgabe an die Gemeinde, wo einer in Sprachen betet und es wird ausgelegt, dass das Evangelium mächtig freisetzt und offenbart. Das war der Weg, wie Gott es getan hat, Apostelgeschichte 2. Die Jünger warteten einmütig an einem Ort. Der Heilige Geist kam auf sie, sie begannen in anderen Sprachen zu reden und die anderen Völker, die auch keine Juden waren, hörten sie in ihrer Sprache das Evangelium reden. Das ist der Weg, wie Gott Offenbarung gibt. Wenn du in irgendeiner Situation Offenbarung brauchst, Rat, wie soll ich entscheiden? Mir fehlt Weisheit. Wenn du das spürst mit meiner menschlichen Weisheit, ist er irgendwie Endstation. Du willst, dass göttliche Weisheit stärker in dein Leben fließt, ist es der Weg, den der Herr festgelegt hat, das Beten entsprochen. Und wir haben bei verschiedenen anderen Dingen auch diese Tatsache, dass der Feind solche geistlichen Realitäten massiv attackiert und angreift, vor allem die, wo er Boden verliert und in Niederlage kommt. Und deshalb gibt es solche finsteren Festungen gegen die biblische Taufe. Weil in der biblischen Taufe werden Tatsachen geschaffen, die der Feind nie wieder überwinden kann, wo er für immer verloren hat. Und deshalb gibt es da diese dämonischen Konstrukte und solche Erfindungen wie Kommunion und Kindertaufe und das alles. Und bei dem Beten in Sprachen, wie viele Bücher wurden geschrieben und der Heilige Geist verunglimpft? Und wie viele Leute, die genau in der menschlichen Weisheit darüber Bücher schrieben, wie Gott sagt, das werde ich alles zunichte machen. Und haben diese Gabe verunglimpft und hingestellt als irgendwas für Beschränkte und das versteht ja keiner. Und man kann in dem ganzen, der ganzen Argumentation sehen, dass der menschliche Verstand zu wichtig ist, weil ja die Bibel sagt, dass er gerade, wenn wir in Sprachen beten, eben ausgegrenzt ist. Aber das ist unsere Rettung. Das ist der einzige Weg, glaube ich, wie Offenbarungsströme in unser Leben fließen, dass eben unsere menschliche Weisheit das erstmal nicht gleich zerhacken und zerkleinern kann. Fünf Geheimnisse. Ich denke, es gibt noch mehr, aber mehr haben sich mir nicht eröffnet im Moment. Wie er ist, wer wir sind in ihm, seine Pläne, das, was er tun will. Jesus sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ja, wie sehen wir denn den Vater was tun? Seinen Plan, nicht nur für uns persönlich, sondern über unser persönliches Leben hinaus. Kraftvolle Fürbitte, gezielte Fürbitte und dieses, wie im Schöpfungsakt, Dinge in Existenz sprechen, die durch das Gebet in Realität kommen. Also es sind mindestens diese fünf Arten von Geheimnisse, die der Herr offenbart. Gibt uns durch das Beten in Sprachen die Möglichkeit, mit diesen Realitäten verbunden zu sein. Dass das eine Verankerung hat, unser Leben und das, was beim Herrn ist. Und auf dieser Grundlage kann ich sehr gut verstehen, dass Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen betet. Weil wenn wir das nicht tun würden, fehlt uns der Weg, den Gott beschlossen hat, wie wir uns erbauen können. Fehlt uns, in diese Geheimnisse tief hineinzukommen, wer ist denn überhaupt der Herr? Oder in dieses Geheimnisse, wer bin ich denn jetzt im Herrn? Wie geht das ganz praktisch? Wir müssen uns dafür einfach Zeit nehmen, in anderen Sprachen zu beten. Wir müssen uns Zeit nehmen. Es spielt dabei an sich keine Rolle, wie viel Zeit wir da haben oder was alles wichtig ist. Unser ganzes Leben und die Gemeinde und das, was Gott baut, ist auf dieser Grundlage zusammengefügt, dass das Geheimnis Christi offenbart wird. Und wenn wir ein Leben führen wollen, wie es das Wort beschreibt, in der Autorität von Jesus und im Sieg, im Segen, dass wir sehen können, was Gott für einen Plan hat, dass wir diese Pläne auch strategisch mitverfolgen können, wenn wir wollen, dass unser Leben Bedeutung hat, über die Ewigkeit hinaus, über das Diesseitige hinaus, wenn wir wollen, dass wir diesen Siegeskranz empfangen, von dem Paulus viel spricht, dann geht es nicht ohne dem. Wir müssen uns einfach Zeit nehmen, in Sprachen zu beten. Und nun, wir hatten das gelesen, der Verstand ist fruchtleer. Das heißt, der Verstand redet da nicht mit. Der Verstand hat keine Möglichkeit, seine Argumente auch zu nennen. Und das ist gut so, das ist ein Segen. Es ist wichtig, dass wir im Geist über uns selber Wahrheit prophezeien und der Verstand, wo vielleicht Unglauben ist oder Zweifel oder Minderwertigkeit, keine Möglichkeit hat, das schon wieder irgendwie zu zersetzen. Es ist aber äußerst sinnvoll, dass wir, während wir den Herrn in Sprachen anbeten, trotzdem unsere Fantasie- und Vorstellungswelt gebrauchen und zwar ganz gezielt einsetzen. Weil sonst unsere Fantasie abwandert. Und deshalb finde ich das eine gute praktische Möglichkeit. Während wir in Sprachen beten, können wir uns in unserer Fantasie bildhaft vorstellen, dass wir jetzt tatsächlich vor Gott sind und zu ihm reden. Und die Bibel hat sehr viele Beschreibungen, wie es denn vor Gott ist. Ist in der Offenbarung von einem See aus Glas die Rede. Da ist von Wesen die Rede, die innen und außen Augen haben. Da ist von Wesen die Rede, die rufen, heilig, heilig ist der Herr. Da steht, dass Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Das können wir uns alles vorstellen, das ist erlaubt. Und ich würde es sogar dringend empfehlen, damit wir bei dem Beten im Geist nicht in unserem Verstand gerade überlegen, ob wir genug Luft aufgepumpt haben auf dem Auto oder dass der Rasen gemäht werden muss oder wen ich noch anrufen muss. Also das ist eine praktische Hilfe, wodurch wir auch länger motiviert sind, in Sprachen zu beten. Wir hatten uns vor kurzem da in unserem Ältestentreffen auch drüber ausgetauscht und da haben wir auch darüber geredet, wenn manchmal Sachen so relativ verworren sind oder Situationen sind sehr komplex, wo man irgendwie gar nicht weiß, an welcher Stelle fängst du denn jetzt an oder was ist denn jetzt das Wichtigste und was nicht. Erstmal eine halbe Stunde in Sprachen beten, danach ist sehr vieles sehr viel klarer. Wenn ich nicht weiß, da ist eine Situation, ey, was bete ich denn jetzt? Ich würde es sehr dazu ermutigen, nicht immer gleich die Standardgebete rausholen. Ist jemand krank, in dieser Wunde bist du geheilt. Nicht immer gleich die Standards zücken. Erstmal kurz hören, Heiliger Geist, was jetzt genau? Und mal ein paar Minuten in Sprachen beten, ist immer gut. Und es ist eine Hilfe, dass wir unsere ganze Vorstellungswelt damit bewusst einbeziehen. Ich bin jetzt vor dem Herrn, vor meinem himmlischen Vater. Ich bin jetzt in den himmlischen Orten mit Licht und Schönheit und herrlichster Musik und Lobpreis und Reinheit. Und der himmlische Vater hört mir jetzt zu. Das ist erlaubt. Man darf sich das vorstellen. Und ich glaube, dass eine Hilfe ist, dass wir nicht noch 3 Minuten gelangweilt sind. Und natürlich, das ist genauso richtig. Manch einer hat vielleicht eine Arbeit an Maschinen oder an Anlagen, wo man auch alleine an einem Platz ist oder wo es auch in der Umgebung sehr laut ist. Natürlich kann ich auch, während ich mich auf meine Arbeit konzentriere, in Sprachen beten. Auch das ist richtig. Nicht, dass wir daraus gleich wieder eine Regel machen, also wenn ich mir dann nicht Gott dabei vorstellen kann, dann darf ich es wieder nicht. Auch das ist richtig. Ich kann in Sprachen beten im Auto und wenn ich einen Arbeitsplatz habe, wo ich nicht mit anderen Menschen sprechen muss, dann kann ich auch dort in Sprachen beten. Also als Verkäufer an der Kasse würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ihr Lieben, wir haben alle, die wir hier sitzen, jeder Einzelne hat einen Anteil daran, dass Christus sich hier offenbart. Und ich bin überzeugt, das ist der Weg, den er gewählt hat, wie er das tun will. In gewisser Weise ist das Beten in Sprachen von jedem von uns ein Dienst, dass das Glaubenszentrum ein Glaubenszentrum ist, wo der Herr wirkt, wo der Herr sich bewegt. Wir müssen jetzt schon prophezeien im Geist, dass wenn Leute hierher kommen, die Ärzte abgeschrieben haben, du hast noch eine Woche, dein Krebs ist so schlimm, mach dir noch eine schöne Zeit, das war's. Damit dann in der Situation die Prophezeiung und die offenbarte Wahrheit schon da ist. Wir müssen jetzt dafür bauen. Wir müssen jetzt im Geist Dinge beten, die in 3, 4, 10, 15 Jahren kommen. Ich erlebe das so, dass Gott sehr zukunftsorientiert selber handelt und will, dass auch wir immer weit nach vorne schauen. Und dass wir da beginnen, dadurch Dinge im Geist zu sehen. Ich glaube, dass uns das enorm nach vorne schiebt, dass wir auch klarere Bilder über unsere eigene Berufung und unseren Plan, den Gott mit uns hat, bekommen. Indem wir einfach die Wahrheiten über uns prophezeien. Und der Heilige Geist erforscht die Tiefen der Gottheit, sagt das Wort. Das heißt, er ist der, der uns das Gebet gibt. Und er ist gleichzeitig der, der die Tiefen Gottes erforscht. Das heißt, er ist die Verbindung, die Tiefen der Gottheit in unseren Geist hinein. Deshalb ist es so eine kostbare Gabe. Und deshalb haben wir in der Apostelgeschichte eben mehrere Zeugnisse hintereinander, wo immer wieder die Apostel sichergestellt haben, dass das geht. Im Haus des Cornelius bahnbrechend, das erste Mal fällt der Geist auf Nichtjuden. Was für ein Ereignis. Dann kommen die Jünger Paulus entgegen und Paulus fragt, seid ihr getauft? Ja, wir haben die Taufe des Johannes. Und Paulus sagt, das ist schön, aber ihr müsst auf den Namen Jesus getauft werden. Und wie ist es denn mit dem Heiligen Geist? Ja, wir wissen noch nicht mal, ob er da ist. Und er betete für sie, legt ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist und beteten in Sprachen. Man könnte ja all die Ereignisse in der Apostelgeschichte studieren, wenn der Heilige Geist ausgegossen wurde. Was geschah? Es gab noch andere Manifestationen. Es gab mal Wind und Brausen, Städte wurden bewegt oder gebebt. Es gab Feuerflammen, aber das war alles nicht bei jedem Mal. Was bei jedem Mal war, war das Beten in Sprachen. Die erste Gemeinde war eine in Sprachen betende Gemeinde. Das ist der Anschluss an die Kraft Gottes. Ich hatte diese hypothetische Frage gestellt, wenn du Gott wärst, welchen Weg würdest du wählen, deine Kraft, deine Weisheit, deinen Reichtum anzuvertrauen oder zu offenbaren oder zu geben? Welchen Weg würdest du wählen, Offenbarung freizusetzen. Und Gott hat diesen Weg gewählt. Das kann man auch studieren in verschiedenen Erweckungswirken, die Gott gegeben hat. Das ist immer dort, wo ganz stark Menschen überführt wurden und die Gegenwart Gottes sich manifestiert hat und viele, viele Menschen zum Glauben kommen, kann man übereinstimmend studieren, dass immer das Maß des Betens und Singens in Sprachen um ein Vielfaches größer war. Es war ein Kennzeichen der Erweckung in Wales, das stundenlange Singen in Sprachen. Und sie haben Wahrheit prophezeit und Wahrheit gebetet, Wahrheit gesungen. Und deshalb kommen Dinge in Existenz, genauso wie Gott gesprochen hat und das Wort. Und das ist ein Riesenprivileg, was wir da haben. Und ich denke manchmal, in einer Viertelstunde in Sprachen gebetet, über eine bestimmte Situation, haben wir viel effektiver gebetet, als das, was uns so einfällt. Ganz besonders in Situationen, die länger anhalten oder denen uns sehr vertraut sind. Also kramt es wieder raus. Solltet ihr es irgendwie in der Schublade haben. Gut, vielleicht bis daher. Vielleicht können wir das miteinander tun. Also die Voraussetzung dafür, das Beten in Sprachen zu empfangen, ist, man ist von Neuem geboren, man ist ein Kind Gottes und man will es haben. Das ist mal sehr verkürzt formuliert, das sind die beiden Voraussetzungen. Also Gott gibt niemand etwas, was derjenige nicht haben will. Also die Voraussetzung ist, du musst ein Kind Gottes sein, sonst ist es ausgeschlossen. Jemand, der nicht errettet ist, kann nicht den Heiligen Geist empfangen. Und du musst es wollen. Also für die, die noch nicht in Sprachen beten. Und für die, die sagen, ich möchte das aber gerne. Ich möchte das gerne empfangen. Und bis jetzt ging das irgendwie nicht. Es hat einfach viel damit zu tun, dass das Beten in Sprachen aus menschlicher Sicht für den Verstand einfach töricht ist. Es ist irgendwie komisch. Ich würde sagen, es ist eine ganz praktische Demütigung. Wenn man in Sprachen betet, ist das demütigend. Und für manche Leute ist das ein Hindernis und sie empfangen das Beten in Sprachen nicht, obwohl sie es dann gerne wollen, weil der Verstand noch so auf dem Thron sitzen darf, noch so regieren darf und weil der Verstand noch einschätzen darf, was ist wichtig und was nicht. Also in Sprachen beten und das Beten in Sprachen zu empfangen, ist auch eine Frage von Demut. Die Voraussetzung ist, ich gehöre dem Herrn, ich will es haben. Und vielleicht können wir das heute einfach so machen, dass wir, die wir in Sprachen beten, jetzt mal ein paar Minuten laut in Sprachen beten und dann beten wir hier 250 Mal Wahrheit. Und die unter uns, die es noch nicht haben und gerne empfangen möchten, öffnet doch einfach mal euren Mund und lasst den Heiligen Geist etwas tun. Also ganz praktisch ist es so, dass der Heilige Geist nicht mit Gewalt etwas aus dir raus presst oder schiebt. Die Bibel sagt sehr klar, dass die Geister den Propheten untertan sind. Sprich, du entscheidest, wann du beginnst und du entscheidest, wann du aufhörst. Es wird also nicht so sein, dass du in einer Situation beim Aldi an der Kasse plötzlich das Sprachengebet über dich kommt und du dich dort sehr blamierst. Der Heilige Geist ist nicht so. Also für die, die das gerne empfangen möchten, wir müssen unseren Mund öffnen und unsere Stimme einen Ton geben, damit der Heilige Geist unsere Stimmwerkzeuge gebrauchen kann. Wenn wir unseren Mund geschlossen halten, dann wird er nicht kommen mit der Brechstange und den aufmachen. Er ist sehr höflich und er wird immer nur so weit gehen, wie du es erlaubst. Also für die, die es gerne empfangen möchten, lass uns mal ein paar Minuten in Sprachen beten. Und die es empfangen möchten, ihr macht einfach euren Mund auf jetzt. Und könnt da vorher kurz beten, bitte Heiliger Geist, gib mir diese Gabe. Längere Gebete sind da nicht erforderlich, weil der Heilige Geist ist sehr klug und versteht das. Er will das gerne geben, wir müssen ihn nicht davon überzeugen. Er hat Gaben, um die zu geben. Genau wie wir, wenn wir Weihnachtsgeschenke für unsere Kinder kaufen, kaufen wir die ja nicht, um die zu behalten. Sondern wir wollen die ja schenken. Und der Heilige Geist will sie geben. Okay? Gut, lasst uns mal aufstehen und wir geben einfach den Herrn Ehre und wir stellen uns mal vor, wir reden jetzt zu Gott, wir sind jetzt alle im Thronsaal und wir reden jetzt 100% Wahrheit und Weisheit.